Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Heimlicher Star der Olympischen Winterspiele in Peking ist ja wohl dieser irre Plasmaboden im Vogelnestadion. Vielleicht habt ihr das auch heute gesehen, diese ganz faszinierenden Effekte bei der Eröffnung, ist ja erst ein paar Stunden her. Dieser Boden arbeitet mit künstlicher Intelligenz, das heißt, der kann Bewegung in Licht übersetzen und das dann eben projizieren auf den Boden. Hat er auch gemacht, der Boden hat ganz super geklappt, und zwar als kleine Kinder drüber gelaufen sind, die sollten Schneeflocken darstellen. Und dieses Motiv Schneeflocke, das hat sich ja wirklich durch die ganze Feier gezogen. Und das ist für Wenzel Michalski, dem Direktor der Human Rights Watch in Deutschland, ein Symbol, das überhaupt nicht passt. Das hat er im ZDF gesagt.
Jede Schneeflocke ein ganz individuelles Gebilde. So. Und gerade die Rechte des individuellen Menschen, das Wunderschöne an dem einzelnen Menschen, das wird von der chinesischen Regierung mit Füßen getreten. Sie sind nicht frei, das zu sagen, das zu tun, was sie wollen. Und insofern ist die Schneeflocke das absolut falscheste Bild, das man einem darstellen kann.
Harte Kritik also. Es geht natürlich um die Menschenrechtsverletzungen in China. Mehr zur Eröffnungszeremonie heute in Peking bei uns im frischen Update-Podcast am 4. Februar. Ein weiteres Thema von uns für euch, die Corona-Isolation. Falls das Virus euch erwischt, wie könnt ihr euch dann am besten um euch selbst kümmern? Also eine gute Hausapotheke ist natürlich schon mal was wert, ne? Und Menschen, die sich um euch und euer Essen kümmern, das ist auch wichtig.
Dann gibt es aber auch noch die Seite quarantänehelden.org. Da kann man sich registrieren und zum Beispiel sagen, ich wohne in Stadt XY und ich brauche Hilfe beim Einkaufen. Und gleichzeitig kann man sich dann da auch als Helfer oder Helferin registrieren und die Seite bringt dann eben beide zusammen.
Unser Reporter Johannes Döbbelt hat noch mehr Tipps für euch. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Und das hatte was von der Predigt, es ist aber ein Auszug aus der Eröffnungsrede vom IOC-Präsidenten Thomas Bach.
There will be no discrimination for any reason whatsoever. In our fragile world, conflict and mistrust are on the rise. We show the world, yes, it is possible to be fierce rivals, while at the same time living peacefully and respectfully together.
Friedlich, fair, die Athletinnen und Athleten vereint im olympischen Dorf. Dieses Bild hat Thomas Bach entworfen heute Nachmittag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Peking. Und danach hat dann Chinas Staatspräsident Xi Jinping die Spiele eröffnet. Spiele, bei denen man das Thema Menschenrechte eben nicht ausklammern kann. Alexander Bleik beobachtet für uns dieses hoch umstrittene Sportereignis. Alexander, was war denn die Botschaft dieser Eröffnungsfeier? Was ist bei dir hängen geblieben?
Ja, wenn ich einmal politisch Herrn Bach nochmal sozusagen zitieren will, dann war es für mich doch ein bisschen überraschend, dass er zumindest zwischen den Zeilen diese politische Botschaft geschickt hat, nämlich verzichtet auf die Auseinandersetzung in der Welt. Er hat ja noch weiter gesprochen, gesagt, gebt dem Frieden eine Chance. Ich weiß nicht, ob das an Wladimir Putin gerichtet war, der auf der Tribüne saß. Ansonsten war es natürlich schon auch ein politisches Statement dieser Eröffnungsfeier. China hat sich aus meiner Sicht deutlich bescheidener, dann viel weniger pompös präsentiert als noch 2008, als hier in Peking die Sommerspiele eröffnet wurden. Und ich sag mal so, hat auch nach innen eine politische Botschaft gesandt, denn die olympische Flamme wurde entzündet von einem nordisch Kombinierten und von Diniger Yilamuijang. Das ist eine uigurische Skilangläuferin und das war die Botschaft nach innen an das chinesische Volk. Also die Uiguren gehören zu uns. Glaubt nicht, was da immer erzählt wird, die würden unterdrückt. Nee, die sind ganz normal. Teil unseres Landes. Und da kann man sagen, das war natürlich Propaganda.
Kritik an der Eröffnungsfeier, die man heute auch schon hören konnte, ist gewesen, dass das eben eine Art Parallelwelt einfach ist, dass das mit der Realität in China dann doch wenig zu tun hat, wenn man eben an die Unterdrückung in Hongkong denkt oder auch an die Internierungslager für die Uiguren zum Beispiel. Wie nimmst du das wahr?
Ja, ganz genau. Also natürlich ist das hier keine Demokratie, in der jeder seine Meinung frei sagen darf. Das ist ganz klar. Was wir natürlich aber auch hören, auch von unseren Korrespondenten, die seit vielen Jahren hier sind, dass natürlich eine große Mehrheit des chinesischen Volkes diesem Kurs folgt, weil sie sich von ihrer Partei und auch von ihrem Präsidenten gut repräsentiert und geführt fühlen. China hat sich in den vergangenen Jahren wirtschaftlich extrem erfolgreich entwickelt. Die Menschen haben deutlich mehr Einkommen, als sie das noch vor vielen Jahren hatten. Ich weiß, als ich 2008 hier war zu den Sommerspielen, wie viele Menschen mit den Fahrrädern in Peking unterwegs waren, an den Ampeln, Tausende. Und heute, als ich vorgestern dort war, kaum ein Mensch fährt noch Fahrrad. Also die wirtschaftliche Entwicklung, die ist sehr, sehr positiv. Was an Menschenrechtsverletzungen dort passiert, das erschließt sich der großen Mehrheit nicht, weil das natürlich auch gar nicht in den Staatsmedien vorkommt.
Ein anderes Thema, was diese Spiele natürlich begleitet, ist Corona. Mehrere SportlerInnen sind ja eben auch schon positiv getestet worden. Wie ist denn eigentlich die aktuelle Situation auch mit Blick aufs deutsche Team?
Ja, die Gesamtsituation hat sich ein bisschen entspannt. Also gestern waren von über 70.000 PCR-Tests nur 21 positiv. Da scheint die Abschottung und die Blase zu funktionieren. Was das deutsche Team angeht, gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Gestern hieß es ja 6 weitere Infizierte. Davon waren 4 fehlerhaft. Also die sind nicht positiv. Die dürfen ganz normal weitermachen. Aber 2 sind bestätigt. Terence Weber und Erik Frenzel, die beiden nordischen Kombinierer. Entschuldigung. Und vor allen Dingen Erik Frenzel galt ja hier wirklich als heißer Medaillenkandidat. Er ist nicht krank, er hat keine Symptome, er ist aber positiv getestet. Und das heißt, er muss jetzt Daumen drücken, dass die Infektion zurückgeht und er bis Mittwoch 2-mal einen negativen Test abliefern kann. Dann könnte er wie geplant starten.
Alexander, danke dir für diese frischen Eindrücke. Alexander Bleik über die Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking.
Deutschlandfunk Nova.
Irgendwann erwischt es doch bestimmt auch mich. Ich glaube, das denken im Moment sehr viele von euch. Jeden Tag höhere Inzidenzen. Immer mehr Menschen in eurem Freundeskreis, dann eben vielleicht auch ja, bei der Familie oder im Job, sind einfach krank. Und es kann also gut sein, dass ihr euch vielleicht auch bald mit Corona infiziert und für mindestens 7 Tage in Isolation und zu Hause bleiben müsst. Da ist es doch nicht schlecht, vorbereitet zu sein, haben wir uns gedacht. Johannes Döbbelt aus dem Nova-Team war fleißig heute, hat sich nochmal alles angeguckt, was ihr dafür gebrauchen könntet und wie ihr diese Isolation möglichst gut übersteht. Johannes, fangen wir erstmal mit der medizinischen Seite an. Also Hausapotheke, was sollte da alles rein?
Also eigentlich brauchst du gar nicht so viel, das hält sich echt in Grenzen. Ärztinnen und Ärzte empfehlen da so ein paar Medikamente, die viele aber wahrscheinlich sowieso in ihrer Hausapotheke haben. Also einmal Ibuprofen gegen mögliche Schmerzen. So klassische Corona-Symptome sind ja auch bei mildem Verlauf Husten, Halsschmerzen, Fieber, Gliederschmerzen. Da kann es also gut sein, Schmerzmittel zu Hause zu haben. Falls das Fieber sehr hoch gehen sollte, dann ist Paracetamol auch empfehlenswert, mal zu Hause zu haben. Das ist ja ein Mittel, das Fieber senkt. Ja, und dann vielleicht noch sowas wie Nasentropfen gegen eine verstopfte Nase, natürlich genug Taschentücher, Tee, andere Getränke. Ne? Denn ähnlich wie bei einer Erkältung oder bei einer Grippe kann auch bei Covid viel trinken nicht schaden. Aber neben den ganzen Medikamenten ist natürlich dann auch wichtig, sagen Mediziner, einfach ins Bett legen und ausruhen, wenn man krank ist.
Und woran merke ich dann, jetzt sollte ich vielleicht auch besser mal zum Hausarzt oder zur Hausärztin oder vielleicht sogar ins Krankenhaus gehen?
Ja, in den meisten Fällen ist das wirklich nicht nötig, aber manchmal dann eben doch. Der Internist Josef Pömsel hat im Deutschlandfunk da so ein paar der Symptome genannt, bei denen man sich besser medizinische Hilfe holen sollte.
Also natürlich insgesamt stark reduzierter Allgemeinzustand ist da ein Kriterium. Hohes Fieber, was sich nicht begrenzen lässt. Immer dann natürlich, wenn auch klinisch Kurzatmigkeit besteht.
Ja, das heißt Atemnot, Luftnot. Also wenn du zum Beispiel merkst, dass schon bei den kleinsten Bewegungen und Anstrengungen deine Luft richtig knapp wird, dann am besten beim Hausarzt melden. Oder du kannst auch beim ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen. Den erreicht man unter der 116 117.
Das ist also die medizinische Seite gewesen. Wie sieht es denn aus mit Essen? Wenn ich mit Corona in der Isolation bin, kann ich ja nicht mehr einfach in den Supermarché und mir da eine schöne Dosensuppe kaufen.
Ja, viele Corona-Infizierte lösen das ja dann über die Familie, ne, oder Freunde, Nachbarn, die dann für einen einkaufen und die Lebensmittel oder vielleicht sogar was fertig Gekochtes vor die Tür stellen. Dazu gibt eine Autorin auf der Seite jetzt.de, die selbst in Corona-Isolation war, einen ganz guten Tipp, finde ich. Die schreibt, dass mehrere nette Freundinnen und Freunde für sie gekocht haben, gibt aber noch folgenden Hinweis dazu, Zitat, die Türme an Tupperware-Dosen mit Namen beschriften, sonst gibt es irgendwann Krieg.
Ja, okay, das kriegt man später nicht mehr so gut auseinandergedröselt. Nee. Wenn ich jetzt niemanden finde, der für mich einkaufen geht oder weil ich einfach niemanden damit belästigen will, was dann?
Ja, es gibt ja auch einige Lebensmittellieferdienste inzwischen, zumindest in großen Städten. Wenn man sowas jetzt nicht hat, dann gibt es aber auch noch die Seite quarantänehelden.org. Da kann man sich registrieren und zum Beispiel sagen, ich wohne in Stadt XY und ich brauche Hilfe beim Einkaufen. Und gleichzeitig kann man sich dann da auch als Helfer oder Helferin registrieren und die Seite bringt dann eben beide zusammen. Aktuell laufen da knapp so 1700 Hilfsanfragen aus ganz Deutschland und fast 40.000 Menschen haben sich da als potenzielle Helfer angemeldet.
Und ansonsten natürlich ein paar Vorräte anlegen, ne?
Genau, da kann natürlich mal so eine Dose Ravioli und eine Fertigpizza mit dabei sein, aber ich hätte, glaube ich, jetzt keine Lust, mich nur von Fastfood zu ernähren. Also es gibt ja auch Nudeln, Reis, Hülsenfrüchte, Bohnen, Kichererbsen, Dosentomaten und so weiter. Hält sich alles lange und daraus kann man auch einiges kochen. Und das macht auch deswegen Sinn, finde ich, jetzt nicht nur so fiesen Junkfood zu essen, weil Omikron, anders als Delta, eher nicht mehr zu Geschmacksstörungen führt. Also kann auch nicht schaden, wenn das Essen dann gut schmeckt, glaube ich.
Das stimmt. Letzter Punkt, wie viele Menschen haben sich in letzter Zeit eigentlich einen Hund zugelegt? Ja? Also der muss ja dann auch irgendwie mal raus zum Gassi gehen. Was passiert mit dem?
Ja, im Idealfall klärt man sowas natürlich schon vorher, ne? Also schon vor einer möglichen Corona-Infektion, dass man mal mit Freunden, Familie, Nachbarn klärt, könntest du für diesen Fall entweder mal mit dem Hund dann eben rausgehen oder der Hund verbringt vielleicht dann sogar die komplette Isolationszeit woanders. Aber auch da gibt es Hilfe vom Portal quarantänehelden.org. Bei den Hilfsanfragen sind nämlich tatsächlich sehr viele Leute dabei, wenn man sich das so durchliest, die jemanden zum Gassi gehen für ihren Hund suchen. Und laut der Seite finden jetzt zwar aktuell nicht alle, aber schon einige dann eben auch jemanden, der ihnen dabei hilft.
How to Corona-Isolation. Johannes Döbbelt hat uns erzählt, wie wir uns am besten vorbereiten können und auch während der Zeit zu Hause noch klarkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Der deutsche Auslandssender Deutsche Welle darf in Russland nicht mehr senden. Das Büro wurde geschlossen. Die Deutsche Welle-Kolleginnen und Kollegen in Moskau dürfen seit heute Morgen nicht mehr arbeiten. Das Ganze ist eine Reaktion von Russland und zwar darauf, dass der russische Staatssender RT.de in Deutschland sein Fernsehprogramm nicht mehr verbreiten darf, weil er dafür keine Sendelizenz hat. Wie müssen wir diese beiden Fälle einordnen und was unterscheidet sie eigentlich? Darüber habe ich gesprochen mit Daniel Buß, der ist Medienjournalist. Daniel, lass uns mal auseinanderklamüsern, um welche Sender es eigentlich geht. Beginnen wir einfach mit der Deutschen Welle. Was für ein Sender ist das?
Also die Basisdaten sind 1953 gegründet, vom Staat, aus dem Bundeshaushalt finanziert. Jahresbudget aktuell gut 380 Millionen Euro. Damit betreibt die Deutsche Welle Fernseh- und Radioprogramme und immer mehr Online-Projekte in vielen Ländern der Welt. Und bisher mit einer Sendelizenz seit 2005 schon hat die Deutsche Welle ihr internationales Programm auch in Russland gesendet.
Gucken wir auf RT. Das ist jetzt aber nicht dasselbe wie die Deutsche Welle, nur in Russisch oder auf Russisch?
Nein, also es sind zwar beides in gewisser Weise Instrumente der jeweiligen Außenpolitik, aber es gibt auch gravierende Unterschiede. Die Deutsche Welle ist Mitglied der ARD, sie ist öffentlich-rechtlich organisiert, wird im eigentlichen Betrieb nicht von der Regierung, sondern von einem Rundfunkrat kontrolliert und sie versucht so objektiv wie möglich zu berichten, Frieden und Zusammenhalt zu fördern, wenn man so will. RT hingegen ist der astreine Staatsfunk, ein Instrument einer autokratischen Regierung. Die Geschäftsführerin von RT sprach im vergangenen Jahr selbst davon, man befinde sich in einem Informationskrieg. Das sei förmlich der dritte Weltkrieg. Man versteht sich also ganz offensichtlich als eine Art Waffe. Und die Osteuropa-Historikerin Susanne Spahn hat zum Beispiel in einer umfangreichen Beobachtung der Angebote russischer Staatsmedien in Deutschland festgestellt, da werden gezielt die Verunsicherten adressiert und Ängste geschürt, etwa vor einer angeblichen Überfremdung durch Geflüchtete.
RT.de darf in Deutschland eben sein Fernsehprogramm nicht verbreiten. Die Deutsche Welle darf in Russland wieder senden und die KollegInnen dort auch nicht mehr arbeiten. Was unterscheidet denn jetzt diese beiden Fälle?
Na, zum einen, in Deutschland verbietet niemand russischen Journalistinnen oder Journalisten aus und über die Bundesrepublik zu berichten. Unsere Pressefreiheit geht so weit, dass hier niemand eine allgemeine Akkreditierung beantragen muss, ohne die also gar nichts im Lande ginge, jenseits einzelner Veranstaltungen und Zugänge zu einzelnen Häusern wie dem Bundestag. Das ist in Russland genau andersherum. Wer keine Akkreditierung hat, darf überhaupt nicht in Russland journalistisch arbeiten. Und dann ist da eben die Sache mit den Sendelizenzen. Die Deutsche Welle hat in Russland eben schon seit 2005 eine Sendelizenz nun also gehabt. Man hat in Moskau also schon vor langer Zeit entschieden, die Deutsche Welle darf legal senden. Hierzulande hat RT.de sich laut der zuständigen Berliner Landesmedienanstalt nie um eine Lizenz bemüht. Und schon allein deshalb untersagt man die Fernseh- und Livestream-Aktivität. RT.de behauptet, man sei eigentlich ein Sender aus Moskau, aus Deutschland werde nur zugeliefert. Was wiederum die Medienanstalt bezweifelt, entscheidend sei nämlich, wo eigentlich produziert werde. Und das sei eben überwiegend in großen Studios in Berlin-Adlershof.
Die Mitarbeiterinnen der Deutschen Welle, die dürfen jetzt nicht mehr arbeiten. Was heißt das denn dann? Das heißt, die werden auch gar nicht mehr über und aus Russland berichten können?
Ja, das kommt tatsächlich auch immer wieder mal vor. Das ist ein russisches Druckmittel. Im vergangenen Sommer hatte Moskau einer BBC-Korrespondentin, die sehr kritisch über Menschenrechtsvergehen berichtet hatte, die Akkreditierung entzogen. Das ist auch de facto eine Ausweisung, weil das Arbeitsvisum und die Arbeitserlaubnis aneinander gekoppelt sind. Und auch wenn man sich mit anderen deutschen Korrespondentinnen und Korrespondenten unterhält, was ich immer wieder tue, dann erfährt man, es ist zuletzt wieder mühsamer geworden, überhaupt langfristige Akkreditierung zu bekommen, die also länger dauern gelten als ein Jahr, vielleicht auch mal 5 Jahre. Und diese Gemengelage findet auch Bundeskulturstaatsministerin Claudia Roth von den Grünen sehr ärgerlich, wie sie heute dem ARD Morgenmagazin sagte.
Erstmal, glaube ich, muss man feststellen, dass diese drastischen Maßnahmen von russischer Seite aus wirklich überhaupt nicht akzeptabel sind. Das ist ein wirklich aggressiver Akt. Wir brauchen aber nicht aggressive Akte, sondern wir brauchen Dialog, wir brauchen Deeskalation und nicht Eskalation.
Ja, Deeskalation und nicht Eskalation wünscht sich also Bundeskulturstaatsministerin Roth.
Was ist denn deine Einschätzung dazu? Also wie wird sich das denn jetzt insgesamt weiterentwickeln? Vermutlich werden ja weder die deutsche Medienaufsicht noch Russland einknicken.
Ja, also ich schätze schon, der Fall RT.de wird erstmal hier die Gerichte beschäftigen. Die Staatsferne des Rundfunks ist aber ja ein Gebot in unserem Medienstaatsvertrag, also aller privaten Anbieter, über die die Landesmedienanstalten entscheiden. RT.de könnte aber wohl komplett nach Moskau ziehen, also hier nicht mehr produzieren, sondern nur noch Reporterinnen und Reporter beschäftigen, dann könnte es eine andere Lage geben. Bis dahin würde ich aber auch annehmen, bleibt Russland hart. Man hat sich auch weitere Maßnahmen ausdrücklich vorbehalten. Die Deutsche Welle kann aber immerhin ihren internationalen Angeboten weiter Bilder aus Moskau liefern. Sie hat eine russische Redaktion auch in Bonn und kann als Teil der ARD auch mit den Berichten der ARD-Korrespondenten in Moskau arbeiten. Die dürfen weiter vor Ort arbeiten. Bislang zumindest.
Die Deutsche Welle darf nicht mehr aus Russland berichten. Hintergründe dazu von Daniel Buß. Danke dir.
Deutschlandfunk Nova.
Dass Schnee manchmal gelb ist, das kennt ihr vielleicht. Ist auch ein Phänomen, das man relativ gut erklären kann. Dann hat eben irgendjemand reingepullert in den Schnee oder es war ein Hund oder eine Katze oder so. Ne? Bei rotem Schnee, da wird es schon ein bisschen schwieriger. Da kann man sich ja schon mal die Frage stellen, oh, ist da vielleicht jemand verletzt worden? Gab es einen Unfall und der Schnee ist deshalb rot? Könnte ja sein. Blutschnee gibt es wirklich, hat aber nichts mit Blut zu tun, sondern mit Algen, die den Schnee rot färben. Und wie das funktioniert, darüber habe ich gesprochen mit Liane Benning vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Liane, beschreib uns doch nochmal, wie dieser Schnee aussieht. Ist der so richtig dunkelrot gefärbt dann?
Also der kann ganz dunkelrot sein, wenn es riesige Algenblüten gibt. Und obwohl die meisten Leute sich nicht vorstellen, dass es Algen auf dem Schnee gibt, aber das gibt es und die wohnen da und die sind nur da glücklich.
Okay, verstehe. Und sie machen den Schnee dann eben rot. Ich habe gelesen...
Die meisten Leute kennen Algen in einem See, der
ja, genau,
grün ist. Genau. Das ist Photosynthese, das so leben die. Mhm. Aber auf dem Schnee, warum sie rot werden, ist, weil sie sich schützen müssen von zu viel UV-Licht. Und sie schützen sich, indem sie ein Pigment machen, das rot ist. Das ist genauso wie wir tun Sonnencreme auf.
Genau.
Sie machen ihre eigene Sonnencreme.
Ja, verstehe.
Ihre Sonnencreme sind diese roten Pigmente und die schützen ihr Chlorophyll,
ja,
das, was sie grün macht. Und dadurch leben sie. Je mehr Sonne, desto roter werden sie. Je mehr UV-Strahlung, desto mehr von diesen Pigmenten müssen sie machen, damit sie sich schützen und zu überleben.
Liane, ich habe auch gelesen, dass dieser Blutschnee, dass der besonders riecht. Stimmt das?
Wenn es eine riesen Blüte ist, und vor allem wenn man es zum Beispiel sammelt und dann in einem Glas hat oder so weiter, wenn man es dann nachher aufmacht, manchmal riecht das so wie Wassermelonen.
Und diese Alge, wo fühlt die sich denn eigentlich am wohlsten? Also würde man die hier auch in Deutschland irgendwo finden oder sind da spezielle Regionen?
Auf jedem Gletscher, wenn es anfängt zu schmelzen, an der Grenze zwischen dem Schnee und dem Eis, weil sie leben nur auf dem Schnee. Wenn ein bisschen Wasser ist, dann fangen die an zu blühen. Und sie finden sie auf jedem Gletscher, ob das jetzt bei der Zugspitze ist oder in der Arktis oder in Grönland, die gibt es überall, oder in der Antarktis, die gibt es überall. Und das Problem ist, dass sie, dadurch, dass sie rot sind, schmelzen sie natürlich den Schnee um sich herum viel mehr. Das ist genauso wie wir im Sommer haben ein dunkles T-Shirt, ist es wärmer, haben ein weißes T-Shirt, ist es weniger warm.
Mhm, verstehe.
Das nennt man Albedo und das heißt, sie schmelzen den Schnee viel schneller, als wenn sie da nicht sind.
Ist also eigentlich dann gar nicht so gut für einen Gletscher, oder?
Es ist nicht gut für einen Gletscher, aber sie sind nicht die Ursache, sie sind nur eine Konsequenz. Weil die Gletscher schmilzen schneller, weil die Temperatur hochgeht.
Ist das denn eigentlich, diese Alge, ist das irgendwie gefährlich für Mensch oder für die Natur oder ist die einfach da und dann war's das?
Die sind nur glücklich auf dem Schnee. Das Problem ist, je mehr Schmelze, desto mehr Wasser, desto mehr Algen, desto mehr Schmelze. Das heißt, es ist sowas wie ein, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, Runaway-Effekt.
So ein Kreislauf eigentlich, oder das bedingt sich gegenseitig.
So ein Kreislauf. Und das heißt, wenn das überall da, wo Gletscher sind, wenn das passiert, das heißt, sie schmelzen den Schnee auf den Gletscher sogar schneller. Und mit erhöhten Temperaturen, mit dem Klimawandel geht das schneller und schneller. Aber sie sind nur eine Konsequenz.
Liane Benning vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Ich habe mit ihr über das Phänomen Blutschnee gesprochen.
Deutschlandfunk Nova.
Auch wenn das Internationale Olympische Komitee immer wieder betont, diese Spiele seien nicht politisch, sie sind es doch. Heute die große Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking. Und dann haben wir da eben einmal den diplomatischen Boykott von mehreren westlichen Ländern. Es geht um die Menschenrechtsverletzungen in China und auch die Kritik daran. Und dann ist da auf der anderen Seite Wladimir Putin. Er ist heute mit einigen anderen Politikern dabei gewesen. Er hat sich schon vor der offiziellen Eröffnungsfeier mit dem chinesischen Staatschef Xi Jinping getroffen zu einem persönlichen Gespräch. Und danach haben die beiden gemeinsam gefordert, die NATO solle sich aus Osteuropa raushalten. Mehr dazu jetzt von unserem Korrespondenten für China, Steffen Wurzel. Steffen, wie lief das Treffen ab? Haben sich die beiden gut verstanden?
Also ich war nicht dabei, aber es lief nach allem, was wir ja beobachtet haben, über Fernsehbilder und Reports von Ort sehr harmonisch ab. Oder anders gesagt, das wurde sehr harmonisch inszeniert.
Was verbindet die beiden Länder denn? Wo haben China und Russland gemeinsame Interessen?
Also zum einen jetzt mal rein nach der Tagesordnung. Heute wurde gesprochen zum Beispiel über eine verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit, Stichwort Gaslieferungen, die sollen ausgebaut werden von Russland nach China, Erdgaslieferungen. Dann will man auch gemeinsam ein neues Finanzzahlungssystem entwickeln. Das kann man einfach so hinnehmen, man kann aber auch ganz viel draus lesen. Stichwort Finanzsystem. Man will sich natürlich in Russland absichern gegenüber möglichen drohenden westlichen Sanktionen. Und da ist es dann natürlich schlau, wenn man gemeinsam mit einer der wichtigsten Volkswirtschaften der Welt, nämlich mit China, ein Alternativmodell in der Tasche hat, auf das man dann ausweichen kann. Oder Stichwort Gas. Wenn die Europäer sagen, na, wir machen Energiewende und wir wollen uns auch politisch nicht mehr so abhängig machen von Russland, wir wollen eigentlich euer Gas in den nächsten Jahren gar nicht mehr kaufen, dann sagt Russland natürlich, dann liefern wir das Erdgas eben nach China. Also das sind durchaus politisch, wirtschaftspolitisch wichtige Zwischentöne, die man daraus lesen kann. Das Zweite ist, ich würde schon sagen, es gibt zunehmend eine offen zur Schau gestellte Infragestellung westlich-demokratischer Werte, sowohl in China als auch in Russland, und das verbindet die beiden Staaten.
Putin und Xi haben ja gefordert, dass die NATO sich nicht erweitern soll in Richtung Osteuropa. Was ist da deine Einschätzung? Wie bewertest du das? Greift China damit ein in den Ukraine-Konflikt?
Nee, das würde ich nicht so hochhängen. Ich würde es als ja Gefallen sehen der chinesischen Seite. Also die russische Regierung hat, das ist in diplomatischen Gesprächen durchaus üblich, wahrscheinlich etwas vorbereitet, so nach dem Motto, hier seid ihr mit diesem Statement einverstanden. Und China weiß natürlich, dass es ein wichtiges politisches Statement ist oder dass es für Russland ein wichtiges Zeichen ist, wenn ein starkes Land wie China sich da sozusagen ja mit einer Unterschrift unter so ein Pamphlet drunter setzt, also diese Forderung mit unterschreibt. Andererseits übrigens hat vor einiger Zeit schon Russland gesagt, naja, diese umstrittene Taiwan-Politik, die China fährt, so nach dem Motto, es müsse zu einer Vereinigung kommen und notfalls hat China auch die Möglichkeit, militärisch in Taiwan einzumarschieren. Das finden die Russen ja im Umkehrschluss auch ganz gut. Also man hilft sich so gegenseitig, so möchte ich es deuten.
Was haben Putin und Xi denn darüber hinaus eigentlich sonst noch gefordert in ihrer gemeinsamen Erklärung?
Also tatsächlich ist diese bemerkenswerte Anmerkung, wonach die NATO nicht sich bitteschön nach Osten erweitern solle, für mich das Wichtigste, was da rausgekommen ist. Außerdem eben die durchaus bemerkenswerten wirtschaftlichen Verträge, die geschlossen wurden. Das würde ich so als die wichtigsten Dinge anerkennen. Mhm.
Steffen, dann danke ich dir erstmal für die Einordnung, für die Hintergründe. Steffen Wurzel über das gemeinsame Treffen von Wladimir Putin und Xi Jinping heute in China.
Deutschlandfunk Nova.
Das ist schon interessant, ne? Wir wissen das eigentlich sofort. In der Bahn, stellt euch vor, es ist bumsvoll und ihr könnt sofort sagen, ob es da noch riecht oder ob es schon stinkt. Sofort klar der Unterschied. Forschende haben lange nicht sagen können, woran das eigentlich liegt, warum wir das wissen. Ein Team von der Uni Manchester hat einen tiefen Blick gewagt, wie unsere Rezeptoren in der Nase und im Gehirn da eigentlich zusammenspielen. Und ja, es gibt tatsächlich eine Antwort darauf, warum manche von uns Körpergeruch zum Weglaufen finden, während es für andere noch völlig okay ist. Nova-Reporter Stefan Beuting.
Was für ein Glück, dass ich gestern Abend Volleyballtraining hatte und dass der Wäschekorb noch nicht geleert ist.
Es ist ja.
Mein T-Shirt von gestern. Noten von frischem Gras, Leder.
Das ist vielleicht auch so ein bisschen was Uriniges, ne? Also unangenehm finde ich es jetzt nicht.
Ich muss sagen, also ich bin kein großer Freund von Schweißgeruch. Ja.
Geruchsforscher Hans Hatt.
Ja, es gibt ja richtige Schweißfetischisten, die das unbedingt suchen und lieben. Nicht? Also denen gehöre ich ganz bestimmt nicht. Ja.
Ich eigentlich auch nicht. Aber vielleicht habe ich nicht so eine Abneigung davor wie Hans Hatt und nicht so eine feine Nase dafür wie andere. Und genau diese Unterschiede in der Wahrnehmung, die erklärt die Studie von den Forschenden der Uni Manchester. Und so einen Zusammenhang zwischen Genen, Rezeptoren und Geruchsempfinden, den konnte auch Hans Hatt vor einigen Jahren finden, mit Hilfe von synthetisch hergestelltem Moschus.
Und diese Produkte, die kann man eben verwenden oder die haben wir verwendet, um eben die Empfindlichkeit der Menschen zu testen, dass man eben ein reines chemisches Molekül einer bestimmten Moschuskomponente hat und das dann, da lässt man dann die Menschen dran riechen.
Um dann herauszufinden, dass eben die eine Körpergeruchsanteile sehr stark wahrnimmt, der andere aber nicht. Das kann aber auch vereinfacht jeder oder jede zu Hause nachmachen.
Also am besten würde man ein Parfum kaufen, das eben solchen synthetischen Moschus enthält. Das ist ja immer ausgewiesen und könnte mal testen, ob man das im Vergleich jetzt zum Beispiel von Familienmitgliedern jetzt besonders gut oder schlecht diesen Moschus riechen kann. Ja.
Eben abhängig von der Qualität unseres Rezeptors.
Die einen haben einen Sensor, der ist unglaublich empfindlich für Moschus. Die anderen haben einen Sensor, der so verändert ist, mutiert ist sozusagen, dass sie Moschus kaum mehr erkennen können.
Über unsere Körpergerüche erzählen wir uns voneinander, wer wir sind, wie es uns geht. Wir riechen eine Mischung aus Leder, Urin, frischem Gras beim Gegenüber und tauschen darüber, oft unterhalb der Bewusstseinsschwelle, Informationen miteinander aus. Wir erkennen am Geruch, sagt die Neuropsychologin Ilona Kreu von der Uni Jena, ob jemand gestresst ist, ob jemand Angst hat. Ja, sogar, ob jemand auf uns dominant wirkt. Nur am Geruch. All das durch ein ausgeklügeltes Zusammenspiel aus Schweiß und kleinsten Mikroorganismen.
Bakterien können Fettsäuren, die wir im Körper produzieren, das sind riesige, lange Moleküle, die man gar nicht riechen kann, weil die viel zu lang und schwer sind, um in die Luft zu fliegen. Ein Duft muss ja mal in die Luft fliegen, dass man ihn wahrnehmen kann. Also deswegen muss er klein sein. Und diese Bakterien knappern diese Fettsäuren sozusagen ab und machen dann kurze Moleküle draus und die kann man dann riechen.
Dieser typische Schweißgeruch, frisches Gras zum Beispiel, den gäbe es nicht ohne Bakterien. Und unsere Zuschreibungen, was eklig ist und was nicht, die gäbe es nicht ohne unsere Erziehung und Prägung.
Also man kann natürlich sozusagen nicht die Schweißwahrnehmung verändern. Die Rezeptoren werden immer ja angesprochen und melden es dem Gehirn. Also was man natürlich immer verändern kann, das ist die Bewertung von Düften. Die ist nicht angeboren.
Wie jemand einen Duft bewertet, ob eben unangenehm oder angenehm oder was auch immer, das ist immer alles anerzogen. Das ist durch die persönliche Erfahrung geprägt und das kann eben verändert werden.
Die Mutter sagt, junge Mädel, Teufel, du schweißelst, du stinkst, ja. Du hast ein Stinki, ein Kacker gemacht, du Teufel. Wenn die sagen würde, du riechst ja heute wieder wunderbar nach deinem Schweißgeruch, dann hätten wir eine völlig andere Einstellung dazu.
Jetzt in der Pandemie sind wir ja gerade alle so ein bisschen entwöhnt, was so schwitziges Gedrängel angeht. Also eigentlich die perfekte Gelegenheit, die Zeit zum Training zu nutzen, bevor es irgendwann wieder mitten reingeht in die heiße U-Bahn.
Im Prinzip umprogrammieren. Nicht ganz einfach, das geht beim Essen ja auch. Und so ähnlich geht es eigentlich auch mit Schweißgeruch. Also man könnte sich umtrainieren, wenn man jemanden findet, dessen Schweiß man wahnsinnig liebt, dann würde man das auch anders wahrnehmen und anders bewerten können.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.